Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ganz kurz zuvor, liebe Gemeinde, wir haben es bei der Begrüßung, oder ich habe es überhört, das passiert mir auch manchmal, nicht extra gesagt, wir haben Gäste auch aus unserer Partnergemeinde in Russland, in Nowotscherkassk dabei. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind und mit uns zusammen den Gottesdienst feiert. Wir feiern eigentlich immer zusammen Gottesdienst, manchmal da und hier, aber schön ist auch immer, wenn das mal zusammenkommt in Personen und wir uns so sehen. Ja. Als ich über diesen Gottesdienst nachdachte, ich wusste ja schon ein bisschen länger, du bist am 4. November mal wieder dran, ist für mich immer eine große Freude hier, ich bin im Gottesdienst ja öfter dabei, aber auch hier vorne zu stehen. Da habe ich wie immer dann zuerst geguckt, sag mal, welcher Bibeltext ist denn eigentlich dran an diesem Sonntag? Es gibt ja so bestimmte Reihen, es gibt so 6 Predigtreihen, für jeden Sonntag sind 6 verschiedene Texte vorgesehen, die kommen so nacheinander dran. Sie werden gleich noch merken, warum ich Ihnen das erzähle. So habe ich nun auch nachgeguckt, was ist denn dran, und als ich gesehen habe, welcher Text ist dran, habe ich mir gesagt, nee, das tust du dir nicht an. Nimm einen anderen Text. Und dann habe ich nachher gedacht, warum eigentlich? Aber mein erster Gedanke war, darüber predigst du nicht. Und vielleicht werden sie nachher sagen, hättest du es mal auch nicht getan. Das werden wir nachher sehen müssen. Das Risiko muss ich eingehen. Über diesen Bibeltext, um den es geht, ich will Sie nur ein bisschen gespannt machen, Sie merken das schon, über den es heute geht, der ist mir seit jüngsten Jahren bekannt. Den hätte ich schon mit 15 Jahren zumindest in Teilen auswendig aufsagen können. Aber ich habe seit über 30 Jahren jetzt Pfarramt, berufsmäßiger Predigt, noch nie über diesen Text gepredigt. Und wir können nachher ja mal mit denen reden. Es sind ja mal einige hier, die auch schon viel gepredigt haben oder predigen mussten. Ich vermute mal auch so ganz oft nicht. Er ist auch in der Perikopenordnung so einsortiert, also das nennt man diese Ordnung, welche Predigtexte dran sind, dass er regulär das letzte Mal 1970 dran gewesen wäre. Da kann man fragen, warum, wenn die alle 6 Jahre drankommen. Wir sind ziemlich spät im Kirchenjahr, 23. Sonntag nach Trinitatis. Das heißt, diesen Sonntag gibt es überhaupt nur, wenn Ostern vor dem 3. April stattfindet. Und dann muss es auch noch gerade einer der 6 Texte sein. Also 1970, das letzte Mal, da war ich 8 Jahre und habe auch zu Hause gepredigt, sagt meine Mutter, aber anders. Es ist ein schwieriger Text, aber ich wollte auch kein Feigling sein. Also genug der Vorrede, jetzt kommt der Text. Römer 13, Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 13, die Verse 1 bis 7. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes. So wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer. Denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Amen. Tja, liebe Gemeinde, können Sie dem zustimmen, was Sie gerade gehört haben? Oder kriegt eher so ein bisschen Widerstand in Ihnen hoch? Jeder Mann, also natürlich auch jede Frau, sei untertan der Obrigkeit, der staatlichen Gewalt, die Macht über sie hat, über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wenn wir jetzt ganz biblizistisch herangehen und sagen, das ist so, denn so steht es in der Bibel, dann müssen wir auch sagen, das gilt genauso für unsere russischen Schwestern und Brüder. In Russland hat man vielleicht zu Putin noch mal eine andere Sicht als von außerhalb. Dann müssen wir auch sagen, das gilt für unsere Schwestern und Brüder aus dem Iran, aus Afghanistan, aus Syrien. Dann gilt das auch für unsere Väter und Mütter oder Großväter und Großmütter im Dritten Reich unter Hitler. Adolf Hitler, von Gott eingesetzt, galt für ihn, wie es in Vers 3 heißt, die Gewalt haben muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Und haben das nicht viele ganz anders erlebt? Es gab evangelische Bischöfe, die haben nach dem Dritten Reich, Ende 40er, Anfang 50er Jahre, mit Bezug auf diese Bibelstelle ihr zauderndes Handeln begründet und gesagt, wir konnten ja als Bischöfe gar nicht anders handeln im Dritten Reich, weil sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über dich hat. Und selbst Martin Luther hat mit Verweis auf diesen Text in seinem Pamphlet Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern 1525, also als es den Bauernaufstand gab, geschrieben, der Esel will Schläge haben und der Pöbel will mit Gewalt regiert sein. Das wusste Gott wohl, darum gab er der Obrigkeit nicht einen Fuchsschwanz, sondern ein Schwert in die Hand. So Luther. Sie merken schon, warum ich lieber über was anderes gepredigt hätte. Es ist für uns, liebe Schwestern und Brüder, bei diesem Text wie bei allen Bibeltexten unbedingt wichtig, sie weder einfach aus dem Zusammenhang zu reißen, noch so losgelöst von sonstigen biblischen Texten zu hören, und wir dürfen auch nie Zeit und Situation dabei vergessen. Darum nehme ich Sie jetzt so ein bisschen mit in die Auslegung von Texten, was eigentlich vor der Predigt passiert. Mir scheint es nur wichtig zu sein, so mal reinzublicken. Paulus hat diese Zeilen an die christliche Gemeinde in Rom geschrieben, also an eine kleine Gemeinde in der Welthauptstadt der damals bekannten Welt, also in das Zentrum der Macht des Römischen Reiches. Die Menschen erlebten in dieser Zeit gerade eine eigentlich noch nie gekannte friedvolle Zeit zwischen den Völkern. Auch das gab es ja eine Zeit, ich glaube sogar noch länger als die Friedenszeit, die wir im Moment für uns erleben, und wir merken, an wie vielen anderen Teilen der Welt es brennt. Es ging also irgendwie allen gut. Und der Kaiser galt als Gott und wurde angebetet. Also eigentlich galt, die Obrigkeit ist Gott. Wenn Paulus nun schreibt, jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, dann sagt er eigentlich, überhöht er nicht die Obrigkeit, sondern setzt sie eigentlich herab. Also dem Menschen war klar, der Kaiser ist Gott. Paulus sagt nichts da. Der ist höchstens von Gott eingesetzt. Es geht nicht um eine Überhöhung des Staates, sondern um eine Relativierung. Aber dennoch von Gott eingesetzt. Worüber man sich in dieser Zeit gerade besonders aufregte, weil im Prinzip war Frieden und vielen ging es gut, worüber man sich aufregt, waren die hohen und steigenden Steuergelder. Das ist auch die einzige Stelle, in der Paulus in diesem Text konkret wird, worum es geht. Vers 6, deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, schreibt Paulus, denn sie, in diesem Fall die damaligen Finanzbeamten, als Vertreter der Obrigkeit, denn sie sind Gottes Diener. Ich weiß nicht, liebe Schwestern und Brüder, ob Sie beim Ausfüllen der Steuererklärung schon mal daran gedacht haben, wir schicken das jetzt nicht ans Finanzamt, sondern wir schicken das an Gottes Diener. Das ist das, was Paulus erstmal schreibt. Die christlichen Gemeinden in der damaligen Zeit hatten eine besondere Anziehungskraft für Sklaven und für Frauen, also mit einigen Ausnahmen für die Ärmeren, für die Benachteiligten, für die, die die Freiheit des Evangeliums in ganz besonderer Lebensrelevanz gespürt haben. Nicht mehr Sklave, sondern Gottes Kind. Nicht mehr rechtlose Frau, sondern Gottes Kind, voll eingesetzt, vor Gott gleichberechtigt. Das ist ja das, was Gott uns in Jesus zeigt. Du bist ihm unendlich wertvoll, geliebt, gewollt, gewürdigt. Egal wer du bist, egal woher du kommst, egal welchen Rechtsstand du hast, von Gott geliebt, gewürdigt. Und wer entwürdigt geworden ist und ungeliebt war, der erlebt die befreiende Botschaft des Evangeliums nochmal viel, viel stärker. So war das und so ist das. Und nun gab es deshalb auch in den christlichen Gemeinden eine Tendenz, diese Freiheit in Unordnung und Anarchie umschlagen zu lassen. Was geht uns der Staat eigentlich noch an, sagten einige, wenn Jesus eh bald wiederkommt? Die haben gedacht, der kommt bald wieder und Gott richtet sein Reich auf. Also was sollen wir eigentlich noch jetzt Steuern zahlen, wenn sowieso Gott der Richter ist und das alles bald erledigt ist? Und deshalb sieht sich Paulus hier und da zu so manchen Spitzensätzen verleitet, um die Anarchie nicht zuzulassen. Spitzensätze, die, wenn sie dann aber aus dem Kontext gerissen und verallgemeinert werden, problematisch werden und oft eine unheilvolle Wirkungsgeschichte haben. Ein Beispiel außerhalb unseres Predigttextes, aber auch von Paulus, Sie werden den auch kennen, das Weib schweige in der Gemeinde. Ähnlich bekannt wie unser Text, ähnlich schlimme Wirkungsgeschichte. Und zwar immer dann, wenn solche Sätze als allgemeines göttliches Gesetz aufgenommen werden. Hier eben sagt Paulus den römischen Christen, ordnet euch der Obrigkeit unter, denn sie ist von Gott. Dabei hat Paulus schon das alttestamentliche Bild im Hintergrund. Und ich würde jetzt nicht wie Paulus formulieren, jede Obrigkeit ist von Gott, aber ich würde schon sagen, jede Obrigkeit muss an Gott vorbei, wird von ihm zugelassen. Wir sind nie ohne Gottes Beistand und dass er noch dahinter steht. Da kommt ja auch gerade das, was wir dann in der Lesung gehört haben, dass dem Volk Israel in der Verbannung gesagt wurde, suchet der Stadt Bestes, obwohl es Babylon war. Also suchet der Stadt Bestes, obwohl es eigentlich der Feind ist. Suchet der Stadt Bestes, denn wenn es ihr gut geht, geht es euch auch gut. Paulus will also sagen, staatliche Gewalt ist wichtig, solange Jesus noch nicht wieder da ist. Sie ist nötig in unserer noch unerlösten Welt, um Regeln aufzustellen. Solange diese Welt besteht, ist sie notwendig und Christen sollen sich in ihr klug und fördernd verhalten. Und staatliche Gewalt ist unabhängig vom Glauben. Also eigentlich wird hier schon die Trennung von Kirche und Staat, die man im Mittelalter sehr stark vergessen hat, schon aufgerichtet. Es gibt die Gemeinde und es gibt die staatliche Gewalt, die mit Gemeinde nichts zu tun haben muss und trotzdem notwendig ist als Hüterin der Regeln. Die Gewalt und die Rache soll der Christ Gott überlassen. Das schreibt Paulus direkt vor unserem Text am Ende des 12. Kapitels. Und direkt danach schreibt er, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Und zwar auch die anderen. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Das ist eigentlich die Erfüllung. So viel zur Einordnung unseres Predigttextes. Was sagt dieser Text aus dem Brief an die Römer nun uns heute als Wort Gottes? Spannend ist ja, dass sich nicht von ungefähr durch die christliche Tradition, vor allem in den lange christlich geprägten Ländern, die Demokratie ausgebildet hat. Nicht ohne Mühe, nicht ohne Gegenwehr der Machthabenden, nicht ohne manchmal auch Gegenwehr der Kirche, ist sie trotzdem auf christlichem Grund gewachsen. Und das nicht von ungefähr. Paulus hatte noch ganz klar eine Obrigkeit vor Augen, die gegenübersteht. Einen Kaiser, einen König, Fürsten, wo man eigentlich gar nichts machen konnte. Aber wie ist das heute bei uns hier? Wer ist eigentlich die Obrigkeit für uns? Wir sagen, wer ist der Souverän? Der Souverän im demokratischen Staat, die Obrigkeit in der Demokratie, ist das Volk. Also seid euch untertan, heißt es eigentlich. Wir haben da Mehrheitsentscheidungen und dann haben wir Volksvertreter. Wir nennen sie Politiker. Die vertreten uns und die haben wir gewählt. Also vielleicht nicht gerade die, die es dann machen, aber im Prinzip schon. Darum war es ja so genial, gegen die skandierenden Grüppchen in Dresden und Chemnitz, die auftraten mit "Wir sind das Volk" und dann rechte und menschenverachtende Parolen vertreten haben, mit dem Motto zu kommen: Wir sind mehr. Das ist Demokratie. Wir sind mehr. Es geht um das Volk. Die Obrigkeit sind nicht die, die besonders laut schreien, sondern die Obrigkeit bei uns ist das Volk als Ganzes. Und um die Macht dann im System zu beschränken, weil es so oft zur Willkür wird, wenn einige Menschen es dann doch zu sagen haben, haben wir denen, die Gesetze erlassen, gerade nicht mehr das Schwert in die Hand gegeben. Und auch nicht die Möglichkeit, selber die Urteile zu sprechen, die man gerne hätte. Auch wenn wir heute in Polen, in der Türkei und auch in den USA sehen, wie gerne sich die Regierenden das wünschen, selbst die Richter zu bestimmen und am besten auch noch die Polizei direkt steuern zu können. Und das Wahlvolk hat die auch noch gewählt. Brasilien jetzt. Sprechen, Gesetze notfalls auch mit Waffengewalt durchzusetzen, wir haben das bewusst getrennt, damit es sich auch gegenseitig kontrolliert. Und das ist genial. Seid Untertan der Obrigkeit, also seid eigentlich euch selbst als Volk untertan. Das heißt für uns als Christen in Deutschland darum sicherlich auf jeden Fall, geht unbedingt wählen. Ein Christ, der nicht wählt, verstößt meiner Meinung nach gegen Römer 13. Ihr seid mit die Obrigkeit, fürchtet Gott, ehret den König, heißt es im Petrusbrief. Ihr seid mit der König. Wählen ehrt den König und die Demokratie. Geht unbedingt wählen. Und dann traut den Gewählten auch etwas zu. Auch wenn es nicht die sind, die ihr gewählt habt. Auch sie müssen mit ihren Entscheidungen an Gott vorbei. Jede Obrigkeit ist letztlich von Gott zugelassen. Ein schon zur Mode gewordenes Politiker-Bashing geht für Christen eigentlich nicht. Den Menschen, die Verantwortung übernehmen, gilt eigentlich unsere Unterstützung. Ist ein No-Go. Demokratie heißt hart ringen um Entscheidungen, auch sehr kontrovers ringen um Entscheidungen, aber wenn sie getroffen sind, werden sie gemeinsam getragen. Das ist ein unter der Obrigkeit stehen. Geht wählen, traut den Gewählten etwas zu und drittens mischt euch ein. Mischt euch ein. Demokratie verlangt die Meinung ihrer Mitglieder. Unserer staatlichen Obrigkeit können wir nur gehorsam sein, indem wir uns so einmischen. Indem wir an dem demokratischen Prozess teilnehmen. Mit Wahlen, aber auch mit Demonstrationen. Mit Eingaben, mit Schweigemärschen, mit Kirchenasyl, wenn es sein muss, oder sogar mit Sitzblockaden. Mischt euch ein, geht rein ins politische System, aber immer ohne Gewalt. Das Schwert ist uns nicht gegeben und immer mit Respekt. Die Rache gehört Gott, sagt Paulus direkt vor dem Text. Und das ist dann manchmal an der Grenze zu meinem vierten Punkt und man muss sehen, wie man das macht. Geht wählen, traut den Gewählten etwas zu, mischt euch ein und verhaltet euch vorbildlich gesetzestreu. Ich finde es ja richtig schön, wie oft im Verhältnis zur Obrigkeit in der Bibel das Thema Steuern und Abgaben auftaucht. Schon bei Jesus in den Evangelien, gebt dem Kaiser was das. Immer wieder geht es um dieses leidige Thema. Ein altes Thema bis heute hin, weil dort die Obrigkeit direkt in das Alltagsleben eines jeden Menschen hineinspricht. Also da geht die Obrigkeit an mein Portemonnaie, an mein sauer Verdientes. Und da machen die Texte eigentlich immer deutlich, Christen sollten gerne Steuern zahlen. Auch wenn es hart ist. Das heißt nicht, dass ich mehr bezahlen muss, als ich muss. Aber schummeln, Steuern hinterziehen, illegale ausländische Anlagen, Panama Papers, all das geht für Christen nicht. Schwarzarbeit, auch vielleicht im Haushalt. Ich meine, manch einer will ja gar nicht angemeldet werden. Brutto für Netto ist ja auch schön. Aber eigentlich... Und wenn ich sehe, wie oft diese Themen aufgenommen werden, scheinen das zumindest in der Bibel nicht einfach Banalitäten zu sein. Ich denke, liebe Schwestern und Brüder, die Richtung ist klar, aber jetzt, um nicht im Klein-Klein zu verlieren, Paulus macht in Römer 13 keine allgemeine Staatslehre, sondern er gibt den Christen in Rom Hinweise für ihr Verhalten dem Staat gegenüber. Dabei weiß er sehr wohl, dass das auch ins Leiden führen kann. Paulus selbst hat das erlebt und Paulus wusste, dass die Grundlage unseres Glaubens, dass Christus gekreuzigt worden ist, genau in diesem Konfliktfeld geschieht. Staatlich verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Christus hätte die Legionen der Engel rufen können und die hätten ihn da rausgeholt. Er hätte vom Kreuz steigen können, aber er nimmt es auf sich. Gott kommt ganz in diese Welt hinein, um uns zu erlösen und das ewige Leben zu schenken. Er gibt sich hinein bis in den Tod. Und Paulus wusste das, als er Römer 13 geschrieben hat, in welche Leiden und Konfliktfelder das hineinführen kann. Und den christlichen Märtyrern, die in der Verfolgung gelitten haben und getötet wurden, war Römer 13, soweit wir das fassen können, immer ein wichtiger Text. Das Wort Märtyrer hat ja heute manchmal so einen Klang nach Terrorismus. Aber christliche Märtyrer wendeten und wenden gerade keine Gewalt an, haben keine Sprengstoffgürtel dabei, sondern leisten höchstens zivilen Ungehorsam und wurden dafür gefoltert und getötet. Die Forderung der Unterordnung unter die Obrigkeit hat allerdings eine sehr klare Grenze. Und sie hat ihre Grenze dort, wo die Obrigkeit nicht das Gute, sondern das Böse unterstützt. Und Kriterium für das, was gut und böse ist, ist nicht, was ich gerade gut und böse finde, sondern, und das macht Paulus direkt vor unserem Predigttext und direkt nach diesem Predigttext sehr deutlich, Kriterium ist die Liebe. Römer 13, Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. In einer Verhandlung sagen die Apostel dann unter Umständen mit der Todesstrafe vor Augen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und an dieser Stelle könnten wir dann auch noch einmal den Wochenspruch aufnehmen, dem König aller Könige und Herrn aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, dem sei Ehre und ewige Macht. 1. Timotheus 6, Vers 15 und 16. An das Ende dieser Predigt möchte ich gerne die fünfte These der Barmer Theologischen Erklärung einfach mal vorlesen. Sie finden sie auch, wenn Sie mitlesen möchten, im Gesangbuch auf der Seite 1379 eines unserer Bekenntnisse, das in schwierigen Zeiten 1934 am Anfang der Nazi-Herrschaft einmal versucht hat zu formulieren, wie ist denn eigentlich das Verhältnis von Gemeinde, von Glauben und Obrigkeit und Staat? Unter Hitler schon. Fürchtet Gott und ehrt den König. Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anordnung an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes Gottes, durch das Gott alle Dinge trägt. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würden aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werden. So seid Untertan der Obrigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der wird unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.